Zukunft. Was verstehen wir eigentlich darunter? Und ich merke, Zukunft ist gerade ein ganz, ganz großes Thema. Egal, wo wir hingucken, jeder sorgt sich drum und jeder kümmert sich gerade darum. Im CVM sind wir gerade auf dem Weg, Zukunftsprozess zu gestalten. Wie müssen wir uns im CVM eigentlich aufstellen, um auch in 5, 10, 15, 20 Jahren noch eine attraktive Adresse zu sein? Der Gnadauer Verband mit Neueswagen, auch schon ein bisschen länger unterwegs. Mit Oliver Ahlfeld, ein Mensch, der sich ganz, ganz stark darum kümmert. Wie müssen wir uns als Gemeinschaften eigentlich in Zukunft aufstellen, damit Menschen noch eine Chance haben, das Evangelium zu hören? Wie müssen wir uns aufstellen in Zukunft? Vor 3 Jahren gab es einen großen Zukunftskongress im CVJM Deutschland in Schwäbisch Gmünd. Ich durfte damit im Vorbereitungsteam sein und wir haben uns tatsächlich einen Zukunftsforscher eingeladen. Ein Zukunftsforscher, der uns erzählt hat, was ist eigentlich und wie ist eigentlich Zukunft. Und das Spannende, was er für mich gesagt hat, ist, Zukunft findet in unseren Köpfen statt. Die festgeschriebene Zukunft gibt es gar nicht. Ich fand es sehr schön, die Bilder eben. Natürlich haben wir Bilder im Kopf, oh, vielleicht sehen wir ganz schwarz, was die Zukunft angeht, weil alle Rahmenbedingungen so schlecht sind. Aber Zukunft ist das, was in unseren Köpfen ist. Und dann sagte Johannes Kleske, so heißt der Mensch, und deswegen gibt es nicht die Zukunft, es gibt Zukünfte. Und das, was unser Bild im Kopf ist, prägt unser Handeln jetzt, um dahin zu kommen. Also was müssen wir jetzt tun, damit Zukunft so aussieht, wie es in unserem Bild da ist? Und wenn man sich so viel mit Zukunft beschäftigt, bin ich als alte Theologin immer diejenige, die dann sagt, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Zukunft? Und ich habe jetzt schon seit 2 Jahren, mache ich das, dass ich nicht den Tagestext lese, der so vorgeschlagen ist in der Bibel lese, sondern ich habe mir für jeden Monat ein Zukunftsbild ausgesucht aus der Bibel und lese einen Monat lang denselben Text. Ganz spannend. Am dritten Tag denkt man so, ja, kenne ich schon. Am sechsten denkt man, ja, kenne ich immer noch. Am siebten kann ich schon fast auswendig mitsprechen. Am 20. denke ich so, oh. Und am 21. denke ich plötzlich so, oh, das hast du ja noch nie gelesen. Das ist ja nochmal eine ganz neue Perspektive. So ein bisschen so wie die Weihnachtsgeschichte. Man entdeckt immer wieder was Neues, wenn man Dinge öfter liest. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass bei allen Zukunftsbildern der Bibel es immer darum geht, wie sieht denn eigentlich der Himmel aus? Die Bibel redet nicht davon, wie das in 5 bis 10 Jahren ist. Solche Fragen, wie wir uns stellen, wie ich jetzt auch mit dem CVM Ehringshausen uns gestellt habe, was feiern wir eigentlich in 5 Jahren, das macht die Bibel nicht. Die Bibel, wenn sie Zukunft meint, meint sie Himmel. Meint sie das Himmelreich, Gottesreich. Und dazu gibt es einen Haufen Bibelstellen. Ein paar habe ich heute mitgebracht und keine Panik, ich werde sie nicht alle vorlesen. Ein paar, nein, eine. Die anderen erzähle ich nur ganz grob. Ja, ich lese nur eine vor. Also, es geht immer um Himmel. Und jede einzelne ist so ein kleiner Blick durchs Schlüsselloch. Wie sieht eigentlich der Himmel aus? Und diese Bilder sind die Theologie. So sieht's aus. So wird es aussehen. Und die Bilder sind natürlich in die Situation reingesprochen von damals. Wenn heute Bibel geschrieben würde, wären manche Bilder vielleicht anders. Aber wir müssen uns auf die Reise begeben, tatsächlich in die Bilderwelt der damaligen Zeit. Deswegen sind die sehr bodenständig, landwirtschaftlich an vielen Stellen. Das sind die Bilder, die sie sind. Und man darf auch nicht verfallen, sie ins letzte, kleinste auszupressen. Dann wird es immer schräg, genau wie mit den Gleichnissen. Es ist ein Blick, der uns da eröffnet wird. Und jede einzelne Geschichte die da erzählt wird, die da gezeigt wird, jedes Bild, was gemalt wird, ist dieser Blick durchs Schlüsselloch, wo wir merken, ah, so wird Himmel aussehen. So wird es irgendwann sein. Es ist also etwas, was aufrüttelt, was Schönes, was diesen Blick ermöglicht. Es ist so ein bisschen wie ein Gang durch ein Museum und jedes Bild zeigt uns wieder die grundsätzliche Aussage. Ich habe versprochen, ich lese nur einen Text vor. Da möchte ich jetzt euch gerne den Predigttext vom zweiten Weihnachtsfeiertag vorlesen. Jesaja 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird dem mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammenweiden und ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun noch Frevel auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Der erste Blick durchs Schlüsselloch. Und was es sein wird, ist ewiger Friede und Gerechtigkeit. Das ist das, was so der erste Blick ist. Gerechtigkeit, weil es so oft so ungerecht ist. Zur damaligen Zeit, wenn gerichtet wurde, die was hatten, konnten ein bisschen schmieren, Korruption und dann war das alles klar. Wer arm ist, hatte das nicht. Und dann war plötzlich klar, ich hänge da und bin ausgeliefert. Und das wird es nicht mehr sein. Gerechtigkeit wird sein. Und überschrieben ist das auch vom Kommen des Messias. Wir wissen ja, dass Jesus gekommen ist und der hat ja schon angefangen, uns das zu zeigen, was das bedeutet, Gerechtigkeit. Dass er zum Zachäus zum Mittagessen gegangen ist oder Abendessen, da eingekehrt ist und eben nicht bei den angeblich wichtigen Menschen. Der guckte nicht danach, wer was hat, was kann, sondern wer es braucht. Gerechtigkeit und kein Ansehen der Person. Also Himmel an der Stelle wird gemalt, wo jeder gleich behandelt wird und keiner besser oder schlechter ist und keiner anders behandelt wird als der andere. Wow, das finde ich das erste Mal schon echt erstaunlich. Keiner wird anders behandelt. Und der zweite Fokus in dieser Geschichte ist dieser Friede. Es ist alles friedlich. Ich freue mich jetzt schon auf diesen grasfressenden Löwen, der da einfach mit den anderen sitzt und sich kraulen lässt hinterm Ohr. Das heißt, alles, was irgendwie Feindschaft ist, wird nicht mehr sein. Alles, was irgendwie gefährlich ist, wird nicht mehr sein. Ich würde heute auf gar keinen Fall meine Patenkinder mit irgendwelchen Löwen spielen lassen oder irgendwelche Hände in irgendwelche Löcher von Schlangen stecken lassen. Und das wird nicht mehr sein, weil diese Feindschaft nicht mehr da ist. Friedlich. Die Bibel nennt das den Shalom. Der heilvolle Friede Gottes. Das ist das, was da sein wird. Also, es wird gut, gerecht und friedlich. Das sagt uns Jesaja 11. Ich steige weiter. Ich habe eben gelesen, dass ihr Offenbarungen in Bibelstunden und Hauskreisen lest. Super. Ich habe auch einen Offenbarungstext mitgebracht. Offenbarung 4. Und da ist es tatsächlich so, dass beschrieben wird, der Himmel wie ein Thronsaal. Ich weiß nicht, wer schon mal Neuschwanstein, Herrn Chiemsee oder sonst irgendwie sowas besichtigt hat. Das ist groß, das ist prächtig. Und in Offenbarung 4 werden ein bisschen skurrile Wesen beschrieben, die da alle im Himmel rumsitzen. Aber was sie eint in Offenbarung 4, alle machen Lobpreis. Alle loben und preisen Gott, weil er der unangefochtene Herrscher ist. Weil es niemanden gibt, der irgendwie größer, wichtiger, mächtiger scheint oder ihn anzweifelt. Er ist der einzige unangefochtene Herrscher und keine vorbestraften Menschen, die Präsidenten werden oder so. Nee. Er ist einfach der Mittelpunkt, der Herrscher. Und nichts ist das, was ihn irgendwie ankratzt. Jetzt kann man denken, oh, das ist aber langweilig, den ganzen Tag Lobpreis. Nee, wird es nicht. Es ist diese Haltung, es ist friedlich, es ist schön, es ist gerecht und Gott ist der Mittelpunkt. Und dann loben und preisen wir doch gerne, wenn er das ist. Also viele Gestalten um ihn rum, die beschrieben werden. Und Offenbarung ist ja auch ein Buch, was grundsätzlich als Trostbuch geschrieben ist. Die Offenbarung ist nicht, okay, so ist der zeitliche Plan der Endzeit Jesu, wie wir das manchmal gerne hätten, ganz konkret. Das ist es nicht. Sondern die Menschen haben da auch echt in Bedrängnissen gelebt und in schwierigen Situationen. Und die Offenbarung spricht ihnen zu, um es kurz zu fassen, die Bösen werden bestraft und ihr werdet aufgerichtet. Kurze Zusammenfassung der Offenbarung. Also es ist etwas, wo man merkt, ja, und da ist nicht der griechische Herrscher und der römische Herrscher, die über uns herrschen, sondern Gott ist es, der größer ist. Gott ist es, unangefochtener Herrscher. Das geht sogar so weit, Neues Testament springen wir jetzt mal, 1. Korinther 15, auch ganz spannend übrigens. 1. Korinther 15, darum geht es, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und versprochen hat, ich werde wiederkommen. Jetzt hat das aber ein bisschen gedauert, immer noch. Und inzwischen sind die Ersten einfach schon verstorben. Und dann kriegten die Gemeinden ein bisschen die Panik. Mist, die haben das verpasst. Was machen wir denn jetzt? Die kriegen gar nicht mehr Jesus mit, wenn der wiederkommt. Und dann schreibt Paulus hier ein Kapitel, das einfach großartig ist. Er sagt nämlich, ihr müsst keine Angst haben. Er wird kommen. Das hat er versprochen, das wird er auch tun. Jesus wird wiederkommen und dann wird aufgerichtet dieses Friedensreich. Aber das Schöne ist, dass er dem Tod, dadurch, dass er als Erster auferstanden ist von den Toten, diese Macht genommen hat, endgültig zu sein. Der Tod ist nicht mehr endgültig, sondern es gibt ein Danach. Jetzt höre ich die Ersten. Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Ja, aber schön, wenn Paulus das dann sagt, aber da sind ja vorher auch schon ein Haufen Leute gestorben. Ja, sind sie. Und da merke ich immer, dass wir in unserem menschlichen Denken sehr menschlich denken. Im Himmel ist Ewigkeit, da gibt es kein Davor, Danach oder so. Das gibt es da gar nicht. Tag und Nacht und Zeit ist erschaffen worden, damit wir klarkommen, hat Gott für uns gemacht. Da gibt es das nicht, das Vor und Danach. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und das ist etwas, was unheimlich schön ist, das zu wissen, weil wir wissen können, dass es nach dem Tod weitergeht. Und es wird weitergehen. Und wie das da weitergeht, das sind genau diese Zukunftsbilder, die wir uns gerade angucken. Natürlich ist das noch verbunden mit Schmerz und Trauer, Wer weiß das gerade besser als ich? Ich habe in diesem Jahr meinen Vater verloren. Ich bange um das Leben meiner krebskranken, behinderten Schwester. Gar keine Frage, dass es mit Trauer und Schmerz verbunden ist. Aber die Gewissheit, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Christus hat das letzte Wort. Weil er der Erste war. Erstling, schreibt Paulus, mag ich total gerne das Wort. Der Erstling. Der Erste. Und das bedeutet, der Tod mit Schrecken und Traurigkeit spielen dann auch später gar keine Rolle mehr. Kein Verlust. Die nächste Frage ist natürlich, sind denn dann alle bei Gott? Lazarus. Der reiche Mann und der Lazarus. Ich rede nicht gerne von Himmel und Hölle. Weil mit Hölle verbinden wir irgendwie immer dieses ganze Feuer und der Teufel, der da rumsitzt im Feuer. Und da gab es mal so eine Geschichte, dass man da mit langen Löffeln um Lagerfeuer sitzt und sich gegenseitig nicht ernähren kann, weil die Löffel zu lang sind oder so. Da gab es ein paar skurrile Geschichten, um zu beschreiben, wie die Hölle ist. Aber dieser Begriff ist geprägt von dieser ganzen griechischen Mythologie. Was ich weiß, ist, dass es ein Beigott und nicht bei Gott geben wird. Deswegen rede ich lieber davon. Ein Beigott und nicht bei Gott. Lazarus ist bei Gott, der reiche Mann ist nicht bei Gott. Und ich merke, dass dieser Gedanke, auch im Gespräch mit vielen Menschen, ist der denn jetzt bei Gott oder nicht? Kommen wir alle in den Himmel oder nicht? Ich kann nur sagen, es gibt einen Beigott und es gibt einen Nicht-Beigott. Und die Entscheidung, ob wer bei Gott ist oder nicht bei Gott, liegt nicht bei mir, nicht bei euch, es liegt nur bei Gott. Deswegen mag ich auch nicht diese Evangelisten, die erst immer alle Leute in den Staub drücken, um sie dann aufzurichten. Nee, das Richten ist nicht unser Job. Wer ein guter Christ ist und wer nicht. Wir wissen, was für uns gut ist und wie Glaube für uns funktioniert. Heißt aber nicht, dass das für den Nächsten genauso ist. Und gerade heute, ich habe jetzt noch mit einem älteren Menschen gesprochen, auch aus einer Gemeinschaft, der sagte so, ja, und die jungen Leute gehen alle nicht mehr in Gottesdienst und so. Das ist ganz schwierig und die kommen alle in die Hölle. Sag ich, erstens, weißt du das nicht, ob die in die Hölle kommen? Zweitens, gibt es heute mehr Formen als Gottesdienst, um mit Gott in Kontakt zu bleiben. Und dann erzähle ich denen manchmal von den Podcasts, die hören, da schlackert denen die Ohren. Dinge verändern sich, ist auch wieder Zukunft. Aber ob jemand bei Gott ist oder nicht bei Gott, ist die Frage, die nur Gott beantworten kann. Wir wissen nur, es gibt einen bei Gott und nicht bei Gott. Und wir dürfen hoffen und beten für Menschen. Natürlich dürfen wir das und können wir das. Aber wir müssen nicht richten, ob sie auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg sind. Und die Zuordnung bei Gott und nicht bei Gott, die ist unwiderruflich. Der reiche Mann würde gerne rübergehen, aber das geht nicht. Es ist unwiderruflich. Also, es gibt ein Beigott und nicht bei Gott. Noch ein fröhlicheres Bild. Königliche Hochzeit, Matthäus 22. Jetzt muss man wissen, wenn zur Zeit damals zur Hochzeit eingeladen wurde, kriegte man dieses Festgewand und sowas gleich mit dazu. Also man musste jetzt nicht noch irgendwelche horrenden Ausgaben haben, um sich ein Abendkleid oder was auch immer zu kaufen, sondern es ist einfach schon mitgeliefert. Alles Paletti. Und das, was da beschrieben wird, ist, dass der Tisch gedeckt ist, dass alles vorbereitet ist. Ja, es gibt Menschen, die nicht kommen wollen und es gibt Leute, die das Kleid nicht anziehen wollen. Ich weiß nicht, ob es nicht der Style war, ob die selber für sich sorgen wollten. Aber was beschrieben wird, ist, alles ist vorbereitet, gedeckt für die Ehrengäste und es ist total schön. Hochzeiten ist etwas ganz Feierliches, wo man richtig merkt, wow, wir feiern etwas richtig Schönes, was Besonderes. Und das Bild ist das, was auch für den Himmel genannt wird. Im Himmel ist es wie ein großes, tolles Fest. Und da gibt es nicht Stulle zum Abendbrot, sondern ein Festessen. Eine Hochzeit als Bild für den Himmel. Das Bild einer Festtafel. Ich denke dann wieder, oh wei, das ist bestimmt steif. Nee, es ist festlich. Es ist schön und es ist festlich. Und noch ein Bild aus Jesaja 65. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also, die Bilder vom Anfang, keine Klimakatastrophe, Öl auf dem Strand. Es wird alles neu. Alles wird neu. Und es ist nicht mehr so, dass es an Grenzen stößt. Kein Klimawandel, keine Überschwemmungen mehr, kein Starkregen, keine 38 Grad, mit der wir hier leben müssen manchmal. Nein, es wird alles neu. Die Schöpfung wird nochmal neu definiert. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Alles neu und ohne Probleme. Und keiner, und das finde ich auch so spannend in dieser Geschichte, weil es ja auch viel darum ging, dass Menschen für andere arbeiten müssen, um etwas sich leisten zu können. Das wird es auch nicht mehr geben. Jesaja 65 beschreibt, was du säst, wirst du auch selber ernten und essen. Nicht für andere, sondern für dich. Du kannst es teilen, aber es ist freiwillig. Alles, was du in die Hand nimmst, ist nicht nur für andere. Du bist kein Sklave mehr, sondern das rechtfertigt dich selber. Also es ist für dich selber und Gerechtigkeit an der Stelle auch. Die Reichen werden nicht reicher und die Armen werden nicht ärmer. Und keiner wird mehr sterben. Kinder werden nicht sterben. Wie schön. Und Gott wird abwischen, jede Träne, alle, die wir geweint haben in unserem Leben, werden abgewischt werden. Das Jesaja 65, das ist dieses Trostbild, das ganze Elend und Leid und die Abhängigkeiten werden nicht mehr sein. Ich mache alles neu, keine Abhängigkeiten mehr. Und noch ein Bild, das ist das letzte. Nochmal Offenbarung. Das neue Jerusalem. Jerusalem ist in biblischen Zeiten immer der Wohnort Gottes. Der Tempelberg ist der Berg, wo wir nachher alle hinpilgern. Bis heute an die Westmauer, / Klagemauer, pilgern Menschen hin, weil sie dem Tempelberg nahe sein wollen. Religionen sind daraus entstanden, aus diesem Tempelberg, aus Jerusalem, diesem heiligen Zentrum der ganzen Welt. In Sacharja, in Kapitel 12, steht es, dass Jerusalem ein Taumelbecher sein wird. Es ist immer ein umkämpfter Ort, bis heute, damals bis heute. Und trotzdem geht es darum, dahin zu pilgern und zu wissen, da kann ich Gott nahe sein. Psalm 121, ganz bekannt, ist ein Pilgerlied auf dem Weg nach Jerusalem, um Gott nahe zu sein. Und das ist das, was auch neu sein wird. Es wird kein Taumelbecher mehr, es wird das Zentrum, wenn man das jetzt zusammennimmt, wo der Thronsaal ist. Also es wird neu, es wird auch keine Schwierigkeit da mehr sein und mehr geben. Also, die Stadt Gottes, Jerusalem, wird neu sein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Jerusalem war. Ich möchte an der Stelle kurz eine Erfahrung von mir teilen. Ich bin an vielen Stellen gar nicht so emotional. Und als ich das erste Mal ein Straßenschild gesehen habe, Jerusalem 27 Kilometer, habe ich geweint. Und Freunde von mir waren mit und sagten so, Anke, alles in Ordnung, was ist denn los? Und ich so, keine Ahnung, ich fahre nach Jerusalem. Und als wir dann der Bus am Jaffa-Tor gehalten hat und ich mit meinem rechten Fuß da ausgestiegen bin, hatte ich das Gefühl, nach Hause zu kommen und dachte, krass, was eine Stadt plötzlich eine Emotion hervorrufen kann. Und das war für mich so eindrücklich, dass ich damals gesagt habe, irgendwann tätowiere ich mir Shalom auf meinen rechten Fuß. Habe ich gemacht. Weil ich gemerkt habe, dass das so ein zentraler Ort ist, weil das so ein besonderer Ort ist. Und als ich weg musste, man konnte mich früher überall abgeben, also hatte nie Heimweh. Als ich weg musste, wusste ich, was Heimweh und Verlassen eines Ortes bedeutet. Jerusalem, das geistliche Zentrum. Natürlich, wenn man da durchläuft, denkt man, sind die alle bekloppt hier? Also diese Grabenkämpfe, dieser Taumelbecher, der ist heute spürbar. Und trotzdem ist es das Machtzentrum und das geistliche Zentrum. Und das wird wieder errichtet werden. Das sind nur so ein paar Blicke durchs Schlüsselloch, wie der Himmel aussieht. Und es gibt noch viel, viel mehr. Begebt euch selber mal auf Spurensuche. Und kristallisiert mal diesen Kern von diesen Geschichten immer raus. Und das Bild wird immer größer, was man durch dieses Schlüsselloch sieht. Und was ich gemerkt habe, der Benjamin hat es eben schon vorausgenommen mit dem Lied, seid fröhlich in der Hoffnung. Das, was es macht, ist, dass es Hoffnung und Trost in Zeiten gibt, die schwierig sind. Wenn man Nachrichten guckt, ist es einfach immer schwierig. Und in unserem Leben ist es nie einfach. Nie nicht, selten. Es gibt immer Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und das, was es macht, ist Hoffnung geben. Und natürlich habe ich Hoffnung dann nochmal im Internet gegoogelt und mochte sehr, was ich bei Wikipedia gefunden habe. Hoffnung kommt von Hüpfen. Vor Freude hüpfen. Ich weiß, dass das jetzt schwierig ist, aber eigentlich würde ich euch gerne aufstehen lassen und einmal hüpfen lassen. Wir haben eine Hoffnung in unserem Leben. Eine Hoffnung auf etwas, was so perfekt ist. Etwas, wo wir merken, wow, das ist schön, dass das auf uns wartet. Vielleicht versucht ihr das mal zu Hause. Einmal hüpfen. Vor Freude hüpfen, wie Kinder unterm Weihnachtsbaum. Hüpfen, weil wir eine Hoffnung haben, die unser Leben trägt. Weil wir eine Hoffnung haben, die unser Leben bestimmt. Und dann merke ich, ist Einsatz für Gottes Reich nicht mehr, oh, jetzt muss ich heute Abend noch zur Bibelstunde oder oh, ich muss noch das Vereinshaus putzen. Das sind Dinge, die dann noch einen ganz anderen Fokus bekommen, weil es nicht darum geht, die Arbeit zu tun, sondern weil es gilt, jetzt schon was zu leben, was auf uns wartet. Der Christliche Jugendbund Bayern, der CJB, hatte mal einen wunderschönen Slogan vor vielen Jahren, der hieß, wo Hoffnung Leben prägt. Wo Hoffnung Leben prägt. Und das ist es auch. Wir dürfen ein voll Hoffnung geprägtes Leben führen. Wir dürfen hüpfend durch die Gegend laufen, weil wir wissen, dass da was ganz Großes auf uns zukommt. Ein Leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Was uns nicht klein macht anhand von Nachrichten, anhand von Situationen in unserem Leben. Wir haben ein Leben mit Ewigkeitsperspektive und das ist das Entscheidende. Und das ist das, warum Zukunftsbilder der Bibel so spannend für uns sind. Blicke durchs Schlüsselloch, was auf uns wartet. Lasst uns immer wieder durch ein Schlüsselloch gucken. Amen. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du uns einfach zeigst, was du für uns parat hast. Herr, lass uns das immer wieder ins Gedächtnis kommen, wenn es gerade schwierig ist, wir genervt oder gelangweilt sind oder einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Herr, es ist du bist es, der uns das schenkt, der uns das zur Verfügung stellen will. Und ich danke dir, dass das möglich ist. Herr, lass uns nie aufhören, die Hoffnung zu leben, die du uns schenkst. Amen.
Wir antworten auf die Predigt, indem wir jetzt eine gemeinsame Zeit der Stille haben und im Gebet hören wollen, was Gott uns durch diese Predigt ganz persönlich sagen will. Ich ende diese Zeit mit einem lauten Gebet hier. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns auf deiner Welt nicht allein lässt, sondern dass du uns in deinem Wort Bilder geschenkt hast, die nicht aus unserer Perspektive geschrieben sind, sondern mit Ewigkeitsperspektive, aus deiner Perspektive. Du hast ein Stück weit vorhergezeichnet, wie du dir das ja ganz am Ende aller Zeiten vorstellst, und du hast ja auch Bilder gemacht, wie das Zusammenleben dann sein wird, und das ist wunderschön, was wir gerade gehört haben. Das ist etwas, wo es sich ja lohnt, darauf hinzuarbeiten. Ich danke dir, Vater, dass du uns das gegeben hast, dass wir schon wissen dürfen, schon jetzt wissen dürfen, wo wir hingehen und erahnen dürfen durch ein kleines Schlüsselloch, wie wir es gerade gehört haben, was uns da erwartet. Ich bitte dich, dass das auch wirksam wird in unserem Leben, dass wir ja ganz zielgerichtet darauf hinarbeiten können und hinleben können, dass wir uns auf dich ausrichten, ja, wie wir es im Eingangsvers gehört haben, ja, dich lieben und dann schauen, was daraus wird. Du schenkst das alles und wir danken dir dafür. Amen. Wir wollen jetzt noch ein drittes gemeinsames Lied singen, wo wir das besingen, was wir gerade gehört haben. Es ist nicht, dass wir Dinge tun, sondern es ist Gott, der ein Bild entworfen hat und der am Ende auch alles neu machen wird. Wir singen das in dem Lied, Gott baut sein Haus, und genau.
Der Text wird angepasst.